Heute Abend möchte ich schwerpunktmäßig auf zwei Texte eingehen, die wiederum mit Salbung zu tun haben, alttestamentliche Texte, die aber erst wirklich verständlich werden für das Neue Testament. Einer zumindest. Zuerst lesen wir aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 4. Mose 4. Und zwar sind wir dort bei den Opfergeboten. Die in ihrer Detailfülle beiseite gesetzt sind, ohne dass die Bedeutung beiseite gesetzt ist. Die ganzen Opfergebote, die wir haben, sind in ihrer Detailfülle beiseite gesetzt, also in ihrem wörtlichen Vollzug, haben sie sich in Jesus Christus vollumfänglich erfüllt. Aber, und gerade deswegen ist ihre Bedeutung ja nicht beiseite gesetzt. Das heißt, der geistliche Inhalt jedes einzelnen Opfers ist in seiner jeweiligen Bedeutung eben auch in Jesus Christus erfüllt. Und es gehört zur vollen Erkenntnis Gottes, dass wir auch gelehrt werden vom Geist Gottes, was die Bedeutung dieser einzelnen Opfergesetze ist. Ich bin nicht der berufene Mensch dafür, aber ich weiß, es gibt Männer Gottes, die sich diese Mühe gemacht haben, gerade diese alttestamentlichen Vorschriften in ihrem geistlichen Bezug herauszuarbeiten. Und das ist nicht so allgemein zugänglich, weil es dafür einen sehr geringen Leserkreis gibt, aber das gehört zur Standardliteratur der Brüdergemeinden, die ja keinen Teil der Schrift auslassen, in der Auslegung oder in ihrer geistlichen Bedeutung zu untersuchen. Und ich könnte behilflich sein, da mal etwas rauszusuchen, wen das interessiert. Oder ich möchte Mut machen, selber sich dort auf Entdeckungsreise zu begeben. Ich möchte heute nur zwei von diesen Besonderheiten mal mehr modellhaft herausnehmen, und zwar, weil sie mit unserem Thema zu tun haben. Im Kapitel 4 des dritten Mosebuches geht es um Opfer für unwissend begangene Sünden. So viel mal vorweg ist genommen. Und da ist die Rede von Salbung. Und zwar speziell von dem gesalbten Priester. Der Herr redete zu Mose, redet zu den Kindern Israel und sage, wenn jemand aus Versehen sündigt, gegen irgendetwas, was der Herr zu tun verboten hat, und irgendeines von ihnen tut. Wenn der gesalbte Priester sündigt zur Schuld oder mit der Schuld des Volkes, also beziehungsweise dass damit Schuld auf das Volk kommt, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Und dann geht es weiter. Er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten, und der gesalbte Priester nehme von dem Blut des Stieres und bringe es in das Zelt der Begegnung, und so weiter und so weiter. Was hat das mit heute zu tun? Wir dürfen uns die Wirkung die ferneren Details wirklich sparen. Ich lese bewusst nur diesen kurzen Abschnitt. Und es erschließt sich auch nicht aus dem, was danach kommt. Nochmal meine Frage. Was hat dieser Text mit heute zu tun?
Wäre das möglich?
Ja.
Das ist doch was ohne Fehler.
Oh, ihr geht ja gleich ganz in die Details.
Genau,
das ist die erste Information, dass auch gesalbte Männer Gottes von, sag ich mal, normalen Sünden nicht gefeit sind. Auf diese einfachen Dinge kommt man gar nicht. Ja, man versucht gleich irgendwelche hochgeistlichen Dinge daraus zu finden, aber die ganz nüchterne Information ist, dass auch ein gesalbter Mann Gottes nicht vor Fehlern gefeit ist. Zweite Information. Dass auch für den gesalbten Gottes Vergebung möglich ist. Richtig.
Und dass er das auch glaubt.
Er braucht das und zwar vor allen anderen, ihr Lieben. Bevor es nämlich um die Sünden des Volkes geht oder eines einfachen Gläubigen, wird die Sünde des Gesalbten genannt und wie für ihn Vergebung zu erringen ist. Ganz eindeutig. Das ist ganz wichtig. Nochmal. Der Text sagt uns, auch Gesalbte Gottes begehen Fehler, erstens. Zweitens, auch für sie gibt es Vergebung. Drittens, gerade sie haben Vergebung am nötigsten, denn Gott redet zuerst über deren Vergehungen. Und viertens und fünftens. Zwei Dinge fehlen noch. Ja. Vergebung. Es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen. Lernen wir aus dem Neuen Testament. Nämlich aus dem Hebräerbrief. Also ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung von Sünden. Aber das Besondere beim Priester ist, das Sühnopfer für den Priester ist größer als für das normale Volk. Nein. Es wird immer gegenüber dem Altar, also gegen der Lade, gegenüber dem Sühndeckel, dem Gnadenthron, Sühnung erwirkt. Und noch was ganz Wichtiges. Was fehlt als fünftes? Erstens, seine Buße erfolgt öffentlich. Nochmal. Vor der Gemeinde. Der normal Sündigende konnte das vom Priester machen. Der Priester musste es vor der Gemeinde machen. Das ist ein Unterschied. Wenn jemand aus dem Volk gesündigt hatte, da war das eine Sache zwischen ihm und Gott. Und mittels eines gesalbten Gottes wurde die Schuld gesühnt. Hat der Gesalbte selber gesündigt, dann hat er, wenn man so will, für sich selber Buße getan, aber in der Öffentlichkeit vor der ganzen Gemeinde. Ich meine, das wurde nicht extra die Gemeinde einberufen. Aber es war so, dass wenn der Priester selber mit einem Jungstier ankommt, dann wussten alle Leute, die gerade draußen vor ihren Zelten waren, oha, hat selber einen Fehler gemacht. Und so viel kann ich verraten, es war nicht zur Schadenfreude gedacht, sondern zur Demut, zur Aufrichtigkeit. Es geht nicht darum, dass man sagt, ah, Ece Bece, der macht ja auch was falsch, sondern dass man daran lernt, sorgfältig zu wandeln. Warum ist das öffentlich? Weil, Reinhard hat schon gesagt, sechster Punkt, weil das die Schuld des Priesters die Gemeinde kompromittiert. Wenn der Priester sündigt, dann lädt er Schuld auf das ganze Volk. Machen wir Beispiele. Es gibt Beispiele in der Bibel. David war kein Priester. Er war ein Gesalbter Gottes, aber ich meine jetzt mal ausdrücklich, bitte? Natürlich, Aaron mit dem goldenen Kalb. Und das war keine lässliche Sache, das war eine gewaltige Sache. Und es ist in einer Weise zum Schaden des Volkes, dass dort mehrere tausend Mann umkommen. Die Schuld, die der Priester letzten Endes auf sich lädt, lädt er auf das Volk. Das ist das Risiko einer Salbung, eines Dienstes. Und wir können mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass wenn Gott jemanden, der in den Dienst drängt und er lässt es noch nicht zu, dass das zur Gnade nicht nur für den ist, sondern für sein Volk. Es gibt ein böses Widerstehen der Berufung Gottes. Aber es gibt auch ein gnädiges Hinausziehen der Berufung Gottes. Und zwar von Gottes Seite aus. Wobei, zum Priesterdienst wurde wer geweiht? Nicht, nee, das ist, die Teilmenge war kleiner. Aus den Leviten welche? Nur die Nachkommen Aarons. Und müsste ein zweites Kriterium erfüllt sein. Und ein drittes. Drei Kriterien. Nachkommen Aarons, ein Mensch ohne Fehl. Es durfte keiner zum Priester geweiht werden mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Das hat ihn also nicht aus dem ich sag mal, innerhalb der Familie diskreditiert, aber es hat ihn zum Dienst diskreditiert und es konnte niemand zum Priester geweiht werden unter 20 Jahren. Was? Unter 20 Jahren. Und das bedeutet, dass nach jüdischer Tradition der Priester ganze 8 Jahre Ausbildung hatte. Denn mit dem 12. Jahr war er verantwortlich für sein Tun. Aber noch nicht reif für den Dienst Gottes. Bei Königen ist das anders. Da gab es sehr junge Könige. Für den Priesterdienst brauchte es dieses Maß an persönlicher Reife. Man hat nicht gesagt, na gut, hier ist eine Reifeverzögerung, den weihen wir erst mit 25. Sondern das Alter war festgelegt von Gott. Mehr Zeit hatte er auch nicht. Und ich sage das mal ganz nebenbei, sowas wie heute, dass Jugendliche dermaßen ziellos ins Leben gehen, dass die mit Mitte und Ende 20 immer noch hin und her driften und noch nicht wissen, was ihr Dienst ist, ihre Berufung, das ist nicht normal. Mit 20 sollte man zumindest wissen, wo man hingehört. Man wird noch lernen in der Zeit. Ich hoffe, man lernt nie aus. Aber es ist nicht normal, wenn jemand so das vor sich hinschlust, dass er 20, 25, 30 Jahre alt wird und immer noch nicht weiß, was er denn vielleicht macht. Früher hat man sich noch über so eine Leute lustig gemacht, heute ist es fast schon die Regel. Das ist grausam. Menschen, die ihr Leben vergeuden und ihre Berufung, diese von Gott haben, ausweichen. Sehr verderbliche Entwicklung, die wir im Moment da erleben. Wo war die Sünde des Volkes oder die Sünde des Priesters noch auf dem Volk? Noch ein Beispiel, was mir spontan einfällt. Genau. Bei den Söhnen Elis, die ihren Dienst auf eine furchtbar korrupte Weise ausüben, Gott warnt mehrfach, bis sie verderbt werden, und zwar zusammen mit dem Volk. Dass sie nämlich beim Philisterüberfall nicht nur ihr Leben verlieren, sondern auch die Lade verlieren und Leute vom Volk ihr Leben verlieren. Und dann begann eine ganz schlimme Zeit für das Volk Israel. Bis in die Zeit Davids hinein haben sie sich von dieser Sache nicht erholt. Von diesem Abfall der Priester des Herrn. Und wirklich, sogar noch bis in die Zeit Salomos hinein, ist der Zorn Gottes auf diese Familie. Denn fast alle Nachkommen Elis werden ausgerottet durch Doeg, den Edomiter, der im Dienst des Sauls stand, weil sie David mal geholfen hatten. Und der letzte, der entkommen ist, ist Abjada, den David, wie soll ich sagen, im Sinne einer Wiedergutmachung, was seiner Familie widerfahren ist, nur weil sie ihm geholfen haben, zu Ehren gebracht hat, aber den sein Sohn Salomo dann abgesetzt hat. So dass der letzte Nachkomme Elis aus dem Priesterdienst auch ausgeschlossen wurde. Ganz schlimme Sache. Die Schuld des Priesters lag auf der Nachkommenschaft und eben am Anfang noch. Am Anfang auf dem ganzen Volk und dann auf der Nachkommenschaft. Und das begegnet uns nochmal im Alten Testament. Wer erinnert sich, wo das noch ist? Wir haben das vor nicht übermäßig langer Zeit, vor weniger als einem Jahr, nämlich gemeinsam gelesen. Nobody knows the trouble I've seen. Nein, im Propheten Hosea. Und zwar im Kapitel 4 hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet und Bluttat reibt sich an Bluttat. Nochmal, dieser Vers 2. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet und Bluttat reibt sich an Bluttat. Warum war das so? Das kommt ein paar Verse später. Genau. Genau. Genau, ich lese das nochmal vor, in welchem Zusammenhang das steht. Darum vertrocknet das Land und weckt jeder, der darin wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres werden dahin gerafft. Doch niemand soll rechten oder jemanden zurechtweisen, sondern mit dir führe ich den Rechtsstreit, Priester. So dass du stürzt am hellen Tag, ja auch der Prophet stürzt mit dir bei Nacht. Und ich lasse deine Mutter umkommen. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verworfen hast. So verwerfe ich dich. dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Ihre Ehre vertausche ich gegen Schande. Die Sünde meines Volkes essen sie und nach ihrer Schuld verlangen sie. Und wie dem Volk, so wird es dem Priester gehen, und ich suche seine Wege an ihm heim und seine Taten vergelte ich ihm. Sie essen, aber werden nicht satt werden, sie treiben Hurerei, doch sie werden sich nicht ausbreiten. Denn sie haben es aufgegeben, auf den Herrn zu achten. Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Mein Volk befragt sein Holz und seine Wünschelrute gibt ihm Auskunft, denn der Geist der Hurerei hat es irre geführt und sie huren von ihrem Gott weg. Auf den Gipfeln der Berge opfern sie und auf den Hügeln bringen sie Rauchopfer dar, unter Eiche und Storaxbaum und der Rebinde, weil ihr Schatten gut ist. Darum huren eure Töchter und eure Schwiegertöchter treiben Ehebruch. Nicht an euren Töchtern suche ich es heim, dass sie huren, und nicht an euren Schwiegertöchtern, dass sie Ehebruch treiben. Denn sie selbst, die Priester, Vers 9, gehen mit den Huren beiseite und abseits mit den Tempeldirnen opfern sie. So kommt das Volk, das keine Einsicht hat, zu Fall. Ein überaus schwieriges, schlimmes Geschehen, was dort beschrieben ist. Und das war, wie Gott mit Leitern umgeht, die ihn vergessen haben.
Ist das richtig, dass die Opfer auch nicht angenommen wurden, weil die auf den Berg gesiedelt wurden? Und die Stiftung war aber weil
sie ja, zum Beispiel. Aller selbstgewählte Götzendienst oder Gottesdienst, so wird er ja bezeichnet oder gesehen von denen, die das ausüben, führt zu solchen Abwendungen Gottes, wie wir sie haben und wie wir sie heute erleben. Und deswegen, wir brauchen nicht beten, dass Gott das vergibt oder sowas, sondern Gott lässt diese Dinge zu als Gericht über seine Gesalbten. Und es wird mir manches Mal Angst, was Würdenträger, Amtsträger in kirchlichen Diensten für Dinge verlautbaren lassen, weil Gott sie verantwortlich macht für die Verführung des ganzen Volkes. Und dort würde oder müsste eine Reformation ansetzen. Und gerade in der Reformation unter Martin Luther hat es genau dort angefangen. Bei den Priestern, bei den Mönchen, bei den Geistlichen. Dieser gewaltige Riss, der damals durch die Christenheit in Mitteleuropa ging, ist dort angesetzt, wo er hingehört hat, nämlich bei der leitenden Geistlichkeit. Und nur so lässt sich so eine große Umkehr überhaupt machen, dass Männer aufstehen, die Gott beruft, um dem Abfall zu begegnen unter seinen Geweihten. Deswegen kriegen wir heute zwar punktuelle Erweckungen, aber nicht mehr diese durchgängliche Reformation hin. Weil damals diese Auseinandersetzung zwischen den Geistlichen geführt wurde. Die Erweckten waren Männer Gottes. Und sie haben das untereinander weitergebracht. Aber um welchen Preis und mit welchen Opfern? Wir hören und lesen das alles mit 500 Jahren Abstand. Aber wisst ihr, was dem vorausgegangen ist? Wie viele Heilige damals ihr Leben gelassen haben. Im Vorfeld der Reformation. Angefangen von den Katharern, von den Waldensern, bis zu den Leuten um Jan Hus, bis zu den ersten Wycliffe, die in England Gott gefolgt sind und ihm gedient haben und die dort ihr Leben gelassen haben. Wir hören das so, ja, finsteres Mittelalter, bis endlich die Reformation kam, ja, das fing mit Gutenberg zusammen, da wurde das alles ein bisschen moderner und dann kam ja zum Glück bald der Humanismus mit Erasmus von Rotterdam und Punkt. Aber die eigentliche Erschütterung ist, dass damals eine von Gott weggewandte Geistlichkeit erweckt worden ist und ein Teil davon sich Gott unterstellt hat. Das hat die Geschichte nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt verändert bis auf den heutigen Tag. Jetzt erleben wir andere Erschütterungen negativer Art. wir müssen uns dann gerade an sowas gewöhnen wie diese riesigen Umwälzungen in der Weltwirtschaft und im gesamten Sozialgefüge und so weiter. Das ist nicht weniger gravierend wie damals, aber es ist nicht so positiv. Und das Positive dieses ausgehenden Mittelalters ist mit Blut erkauft. Mit der Hingabe solcher Leute wie Jan Hus. Ihr wisst, dass er ein Prophet war? Auf dem Scheiterhaufen hat er gesagt, heute bratet ihr eine armselige Gans. Hus heißt, es ist ein tschechisches Wort, heißt Gans. Heute bratet ihr eine armselige Gans, aber in 100 Jahren wird ein Schwan singen, den ihr nicht zum Schweigen kriegt. Und das Lutherwappen ist ein Schwan. Luther ist, also nicht die Lutherrose, sondern Luther ist, also hat das Familienwappen eines Schwans. Prophet Gottes, der dort sein Leben gelassen hat. Das sind die Männer der Reformation, viel mehr als die, denen man heute großen Namen gibt oder denen man einigermaßen Verehrung beibringt. Es waren diese treuen Zeugen. Und gebe es Gott, dass wir treue Leute sind und nicht solche, die dazu beitragen, dass das Volk Gottes und in der Folge das ganze Land unter den Zorn Gottes kommt, weil der Abfall bei uns begonnen hätte. Denn es ist immer der Abfall vom Haus Gottes ausgehend, der die größten Zerstörungen anrichtet. Die Sünden der Welt, für die hat Jesus gesühnt. Aber die Sünden der Gläubigen, die wiegen schwer. Er hat auch gesühnt, aber die haben Konsequenzen, weil man sich daran gewöhnt und sagt, naja, wenn der das macht, dann wird es mir schon gehen. Da kann man das wohl auch machen. Und so verbreitet sich der Mangel an Erkenntnis Gottes. Und es braucht geheiligte Leute. Und da wird deutlich, dass Salbung eben eine Engführung ist. So nenne ich das immer. Ja? Die Berufung Gottes ist nicht etwas, wo man sich Lorbeeren verdient oder wo man dann stolz sein könnte und sagen, oh, ich habe es zu was gebracht, ich bin ja immer ein Priester des Herrn. Sondern das ist ein Leben der Hingabe. Was wir eben gesungen haben. Ein Leben für Gott. Für ihn allein. Und ihr Lieben, das kostet wirklich was. Das unterscheidet jemand, der so lebt, vom normalen Bürger, der sein Nachbar ist. Wirklich, der wird seinen freien Tag seinem Garten und seinem Auto und der Verbesserung seiner Wohnqualität widmen und der Mann Gottes wird im Werke des Herrn unterwegs sein. Es geht nicht anders. Und wird in seinem Garten wahrscheinlich die nächsten, mit seinem Garten die nächsten Bedürftigen was abgeben und mit seinem Auto jemand wohin fahren und seine Wohnqualität anderen zur Verfügung stellen. Mindestens das. Also echt, das ist, man kann nicht beides haben. Jemand sein, der in der Berufung Gottes steht und gleichzeitig einer, der Karriere in der Welt macht. Es geht nicht zusammen. Deswegen ist der Geweihte wirklich reserviert für den Dienst Gottes. Deswegen hat Gott mir nicht erlaubt, auch wenn ich einen entsprechenden Erstberuf habe, mir ein Haus zu bauen oder sowas zu besitzen, weil ich zu seiner Verfügung stehe. Ich habe das damals am Anfang nicht verstanden, ich habe das einfach gehorsam gemacht. Später habe ich gewusst, warum. Es braucht Energie und Zeit und man ist über 15 bis 20 Jahre finanziell daran gebunden, es wäre niemals dieser Dienst gewachsen. Es ginge, es geht nicht, es geht nur, die Kraft reicht für eins. Dass uns das klar ist, ihr Lieben. Weil Hingabe eigentlich, das sagt nämlich Bekehrung aus. Ich übergebe dir, Herr Jesus Christus, mein Leben. Bedeutet, wir verfügen dann nicht mehr drüber. Wir sind um einen Preis erkauft und das bedeutet auch, ein anderer bestimmt über uns nach seinem Willen. Nicht, dass der schlecht wäre oder dass wir dort eingeschränkt leben, Erinnert euch an den ersten Abend. Gott will die Fülle. Aber es nimmt uns aus dem, uns selbst zu gefallen oder uns selbst zu dienen, uns selber zu weiden. Er sagt zu seinen Leuten, weide die Herde Gottes. Das sagt er zu Petrus, weide die Herde Gottes. Und als der sich kümmert und sagt, ja, und der da, dann sagt er, was geht dich das an? Das ist alles, was Jesus dazu zu sagen hat. Kümmer du dich um du dich. Also da hat man genug mit sich zu tun. Versteht ihr? Also wir sind als Leute, die Gott berufen hat, auch nicht dafür verantwortlich, ja, und was darf der? Oder kennen wir ja, ja, als Kinder, oh, der darf noch eine halbe Stunde länger aufbleiben, warum ich nicht? Ja, und diese Haltung schleppen viele Erwachsene mit rein, bis in die Gemeinden. Oh, der darf, warum ich nicht? Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind mit einem Preis erkauft. Jesus verfügt über uns. Und wenn er jemanden anders führt und anders einsetzt oder ihn scheinbar bevorzugt, dann bestimmt das der Chef und nicht wir. Wir beschädigen uns höchstens selber, wenn wir so uns mit anderen vergleichen, mit anderen messen, einander beneiden. Das sind Dinge, die wirklich in der Gemeinde überhaupt keinen Platz haben. Es dient nicht zur Erbauung. Wir dürfen uns empfehlen und wir dürfen auch empfohlen werden durch einen treuen Dienst. Ja, das ist die beste Empfehlung. Wenn jemand treu ist, der hat eine besondere Stufe. So heißt es bei den Aufsehern. Aber wisst ihr, wo Treue anfängt? Bei den kleinen Dingen. Man kann in der Regel beim Kind schon sehen, ob es ein treuer Mensch sein wird oder nicht. Man sagt ihm was und es macht es sorgfältig. Nicht gerade so, dass vielleicht die Eltern nicht maulen, sondern aufmerksam gucken, kann man vielleicht sogar noch was mehr dazu machen. Es bewegt mich, wenn ich das bei meinen Kindern sehe, die kriegen einen Auftrag und dann kommen sie, manchmal kommen sie auch nicht, aber oft kommen sie ja dann mit einem guten Gewissen sagen, Papa, guck mal, ich habe gleich das noch mitgemacht, war toll. Und einen anderen muss man hinterherrennen und sagen, guck doch mal, da hat es einen Auftrag. Guck mal, wie schlussig das ausgeführt ist. Naja, dann hofft man, dass man das verbessert. Versteht das so? Wir haben, um diese Dinge grundlegend zu lernen, nur eine begrenzte Zeit. Was eben bis 20 nicht angelegt ist, das ist unglaublich schwer nur noch zu gewinnen. Und diese Zeit ist zu kurz, um sie zu verschlusen, um sie durch Unmut zu blockieren. Und bei manchen ist es nicht nur durch Unmut, sondern auch noch durch ganz schlechte äußere Bedingungen zusätzlich beschwert worden. Zerstörte Familien, eigener Drogenkonsum und so weiter. Das macht es noch mal schwerer. Aber wenn man schon gute Bedingungen hat von Kindern, dann sind wir dort in einer besonderen Verantwortung. Oder wenn Gott uns die guten Bedingungen später gibt, wenn wir Jesus Christus annehmen, werden wir ja zu Kindern Gottes, dann beginnt dieser Prozess nochmal, dass wir existenziell lernen, das, was sich durch keine Therapie auch nur annähernd erreichen lässt. Wirklich, ich habe jahrelang beobachtet, habe gedacht, das gibt's doch nicht. Wieso sind die gläubig werden nach einer bestimmten Zeit weiter, als die viel bessere Bedingungen hatten, aber mit Jesus nichts zu tun haben wollen? Ah, dann kriegt man so Standard. Ich habe viel Männer Gottes gefragt, ist der Standard dann Antworten bei Gott ist nichts unmöglich. So, ja, okay. Aber ich wollte den praktischen Grund wissen. Bis mir das aufgefallen ist, was Gott selber dazu sagt. Dass wir nämlich Kinder Gottes werden und dass wir werden sollen wie die Kinder. Aha, das war die Lösung. Der Gläubige wird wieder existenziell lernfähig wie ein Kind. Und das verändert ihn im Innersten. Das kann jemand, der Gott nicht in sein Leben lässt, auch nicht durch irgendeine andere Methode erreichen. Therapie kann nur dressieren im besten Fall. Oder etwas, was angelegt ist, wieder hervorholen. Die Nachfolge kann uns wirklich Neues ins Herz geben, kann uns echt verändern. Aber dann gelten dieselben Regeln wie eben auch wirklich für ein Kind. Dann kommt es auf Fleiß an, auf Beständigkeit, auf Treue. Und das sind die Qualitätsmerkmale, die notwendig sind, um dann unter einer Salbung zu sein, in einen Dienst berufen zu werden. Das ist das, was wir heute Nachmittag im Gottesdienst hatten. Nicht nur Jesus war mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt, sondern auch der Apostel. Dieselbe Qualität steht für uns bereit. Aber es braucht auch dieselbe Gesinnung wie bei Jesus. Ja, es braucht einen, der bereit ist, zu sagen, deinen Willen, oh Gott, zu tun, ist meine Lust. Vor 20 oder vor 30 Jahren hat mich so ein Vers geschockt, beängstigt. Boah, ich gedacht, bloß nicht. Dazu auch noch Lust kriegen. Ich habe dann gemeint, ich müsste das in mir selber entwickeln oder ich muss mir das aus den Fingern saugen oder irgendwo her. Es ist das, was nur unsere Bereitschaft braucht. Gott wirkt das in uns. Aber es braucht unsere Bereitschaft. Es braucht das Ja dazu. Zu sagen, oh Herr, ich kriege das nicht hin. Aber bitte, wenn dir das wichtig ist, hier hast du mein Leben. Ich stell dir das zur Verfügung. Verändere mich, wie du das brauchst. Wie oft ich so gebetet habe. Ich habe gemerkt, ich komme nicht durch diese Wand. Da ist auch keine Tür. Da habe ich gesagt, oh Herr, hilf, hilf, hilf. Dann wird das durchgebrochen. Dann kann man einen Schritt weiter. Das braucht unsere Bereitschaft, ihr Lieben. Einer der Worte, die mir geholfen haben, war der Mann Gottes, der mich damals begleitet hat, der hat gesagt, ich war fasziniert. Ich habe gesehen, was für eine Kraft in seinem Leben ist. Ich habe gesagt, Fritz, wie kriege ich das? Naja, der Geist Gottes ist ein Gentleman. Der schmeißt dir das nicht hinterher, du musst ihn bitten. Du musst ihn einladen in dein Leben. Ich bin nach Hause gefahren mit meinem Motorrad. Ich habe meinen Fußboden hingeworfen und gesagt, oh Herr, das, was der hat, will ich auch. Und wenn es schwierig ist und wenn du mich erziehen willst, muss dazu, bitteschön, bitte machst, dass nicht ganz so weh tut. Ich hatte dann zur Vorstellung, dass man den ganzen Tag durchgewalkt werden muss. Ich wusste, dass auch in mir das so hart Gott entgegensteht. Aber er hat dann auch sanfte Methoden, wie er dann mit einem umgeht. Aber ist auch konsequent. Es verändert einen wirklich im Herzen. Ich bin ein anderer Mann als früher. Vollkommen anders. Das ist gut. Da bin ich froh drüber, nicht stolz drauf. Da bleibt nämlich nichts zum eigenen Stolz übrig. Zweite Text heute, der ist noch besser. Da geht es um die Zufluchtsstätte. Wofür waren wir da?
Dass jemand jemanden totgeschlagen hat. Auch nicht zu reden, ne? Das mit der Axt zum Beispiel.
Ja, verallgemeinern wir das mal bitte. Was heißt das?
Ort der Sicherheit?
Naja, nee, wofür war der Ort der Sicherheit? Für?
Für Probleme.
Für welche Art von, ja, was heißt das? Was ist Totschlag? Ja, ihr macht es jetzt gleich so zu detailliert. Was bedeutet das? Was ist das für eine Schuld, die an auf sich geht? Genau, Blutschuld. Unvergebbare Schuld. Blutschuld ist so schlimm, dass damit das Land verunreinigt wird. Dass Gott sich davon abwendet. Und zwar deswegen, weil er gesagt hat, wer eines Menschen Blut vergießt, von dessen Hand werde ich es fordern, selbst von der Hand des Tieres, wenn es einen Menschen verletzt. Auch ein Tier verwirkt sein Leben, wenn es einen Menschen verletzt. Wir haben heute früh gerade darüber gesprochen, unser Sohn ist mal vom Nachbarhund gebissen worden und erst kurze Zeit später gestorben. Ganz gerecht. Wirklich. Der hat ihm nichts getan. Der Hund hat ihn angefallen und hat ihn wirklich schwer gebissen. Und ich habe das schon vergessen. Meine Kinder haben mir heute früh erzählt, wie zornig ich damals war. Könnt ihr wissen, also könnt ihr euch denken aus meiner Geschichte heraus. Und ich habe mit den Leuten geredet und sie waren nicht bereit, irgendwas zu tun. Und der Hund war unter dem Gericht Gottes. Wirklich. Kein Vierteljahr länger. Da war er weg. Das war gut so. Das ist nicht normal, dass ein Tier einen Menschen anfällt. Und es ist nicht legitim, dass sowas zugelassen wird. Und noch schlimmer ist, wenn ein Mensch des anderen Menschen Blut vergießt. Wirklich. Und zwar nicht nur, wenn er ihn totschlägt, sondern Blut vergießen ist auch, jemanden so beschädigen, dass sein Blut fließt. Das kann auch eine Schlägerei oder jemanden anzufahren oder sonst was sein. Oder auch das, was heutzutage so wie Kinderspiele sind, wenn man einem beibringt, sich zu ritzen oder solche Dinge, solche Beschädigungen, auch Selbstbeschädigungen, die so weitergegeben werden. Das ist Blutschuld. Da bringt jemand ein Gericht, einen Zorn Gottes auf sich. Ich sage das heute mal, dass solche Dinge, wenn das in jemandes Leben vorgekommen ist, das muss bekannt werden. Also das kriegt man nicht einfach so weg, dass man sagt, naja, ist mir mal passiert, kann ich nicht mehr ändern, sondern das muss gebeichtet werden und darüber muss Vergebung gesucht werden. Und nun ist die Frage, wie kriegt man die?
Hast du keine Blockstelle?
Ja, 4. Mose 35. Dieses Kapitel betrifft eine Sonderregelung. Marianne hat schon gesagt, für Problemfälle, aber eigentlich für Sonderfälle. Nicht Problemfälle, sondern für die Regelung von Problemfällen. Der Problemfall war die Blutschuld, die einer auf sich geladen hat, und die Zufluchtsstätte war für wen?
Für den Täter selber.
Für welchen Täter? Genau, für den Täter, der unabsichtlich diese Schuld auf sich geladen hat. Wer absichtlich Schuld auf sich geladen hat, für den gab es andere Regeln. Bitte? Der durfte nicht hin, ne? Nein, es gab trotzdem noch eine Möglichkeit. Wer absichtlich einen anderen umgebracht hat, für den gab es nur eine einzige Möglichkeit.
Na, wenn er nicht angezeigt wurde, oder?
Nee. Ich kann den Tod nicht ersetzen.
Ja, nee, aber...
Körperspende.
Ja, nein, noch umgebracht. Dass er sich selber stellen musste.
Nein, Gott sei Dank nicht, sonst wäre er tot. Es gab eine Rettung, für den der absichtlich Schuld auf sich geladen hat, Blutschuld auf sich geladen hat. Ja, die Flucht. Ach, ich bin ja froh, dass man wenigstens eins weiß. Ja?
Wie war es damals, wenn es auch noch sein Nachbar nicht so wie das abgegeben vorstellt und er noch herausgefallen?
Ja. Das ist nicht absichtlich. Nee. Ja. Ja. Bitte? So musste Mose fliehen. So ist kein weggeschickt worden. Sonst würde das Schwert unerbittlich über jedem sein, der einen anderen umgebracht hat. Man kann nicht sagen, dass Mose den Ägypter versehentlich erschlagen hat. Im Affekt, es hat trotzdem noch einen anderen Aspekt als in Heimtücke. Und im Affekt war auch das, was Kain gemacht hat. Er hat seinen Bruder getötet. Doch kriegt auch er mildernde Umstände, weil er sich zu Gott wendet. Aber beide wären sie keine Leute für die Zufluchtsstelle gewesen. Es gibt interessante Regeln dafür. Da heißt es im Vers 16, 135, Vers 16, wenn er ihn mit einem eisernen Gerät geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Und wenn er ihn mit einem Stein in der Hand, durch den man sterben kann, geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Oder wenn er ihn mit einem hölzernen Gerät in der Hand, durch das man sterben kann, geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Und wenn er ihn aus Hass gestoßen oder in böser Absicht etwas gegen ihn geworfen hat, sodass er gestorben ist, oder ihn aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann soll der Schläger unbedingt getötet werden. Er ist ein Mörder. Also man kann ihn auch mit der Faust umbringen. Wenn er ihn aber unversehens, nicht aus Feindschaft, gestoßen oder ohne böse Absicht irgendein Gerät auf ihn geworfen hat, oder ohne es zu sehen irgendeinen Stein, durch den man sterben kann, auf ihn hat fallen lassen, sodass er gestorben ist. Er war ihm aber nicht Feind und suchte seinen Schaden nicht. Dann soll die Gemeinde zwischen dem Schläger und dem Bluträcher nach diesen Rechtsbestimmungen richten. Wisst ihr, welcher Aspekt hier mit reinkommt? Suchet Frieden gegen jedermann. Weil es ist ein Unterschied, ob einer als friedfertiger Mensch, der keiner Fliege was zuleide tut, dem sowas passiert, gilt, dann weiß jeder Mann, das ist ein Versehen. Oder als ob einer grundsätzlich unbeherrscht ist, der immer zornig und bösartig um sich herum wütet. Dann wird es ganz schwer, dem zu glauben, dass er was unabsichtlich gemacht hat. Hier kommt ein Aspekt rein, der in unserer Rechtsprechung heute auch eine Rolle spielt. Ich bin ja seit vielen Jahren fasziniert, wie stark unsere ganze Rechtsprechung durch die Bibel geprägt ist. Ich hatte gesagt, wenn ich meinen Doktor der Theologie machen sollte, dann mache ich das über dieses Thema. Das heißt also, wenn jemand friedlich ist, friedfertig, gütig, dann mag ihm auch was Schlimmes passieren, dann wird jedermann wissen, das ist nicht absichtlich. Wenn aber ein Gläubiger von vornherein in Streithandel ist, ja, wie soll man den da raushauen? Und es gibt auch unter den Gläubigen solche Leute. Cholerisch, wann immer sie den Mund aufmachen, dann nur um den anderen zu hauen.
Also Leute, die außen total ruhig sind und scheinbar keiner Kriege mehr zu leiden kriegen, aber in Wirklichkeit sind sie ziemlich
voller Raub und Bosheit, ja, das sind Pharisäer. So hat Jesus die zumindest mal gekennzeichnet. Was reinigt ihr das Äußere der Schüssel und inwendig ist sie voll Raub und Frevel? Das sind in der Regel Leute, die noch nicht wirklich eine Begegnung mit Gott hatten. Jedenfalls nicht bis ins Innerste. Es gibt sicher viele Leute, die einen frommen Schein waren, aber im Herzen davon entfernt sind. Deswegen brauchen wir ja das erneuerte Herz. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Bluträchers retten. Und die Gemeinde soll ihn in seine Zufluchtsstätte bringen. Zurückbringen, in die er geflohen ist. Das heißt, es wurde noch jeder einzelne Fall, der dahin gelaufen ist, erstmal untersucht, ob das wirklich ein Fall für eine Zufluchtsstätte ist oder nicht. Und dann kommt das Schöne. Dann kommt das Beste. Und er soll in ihr bleiben bis zum Tod des hohen Priesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Und der Totschläger soll in seiner Zufluchtsstätte bleiben bis zum Tod des hohen Priesters. Und nach dem Tod des hohen Priesters darf der Totschläger in das Land seines Eigentums zurückkehren, Vers 28. Streicht euch das mal fett an, diesen Vers. Und dann sagt ihr mir mal warum. Was hat das mit uns heute zu tun? Christus.
Natürlich.
Ja. Christus ist der hohe Priester, der gestorben ist. Er ist der Gesalbte Gottes, der auch diese Sünden hinweggetragen hat. Ist das nicht gewaltig, ihr Lieben? Sein Tod hat auch diese Blutschuld mitgesühnt. Da bin ich so glücklich drüber. Das ist eine gute Nachricht, das dürfen wir allen Leuten sagen, die schuldig geworden sind. Und ich weiß, wie sehr das quält. Ich habe Leute begleitet, die andere unverschuldet zu Tode gefahren haben, also ohne ihr eigenes, das ist dann auch beim Gerichtsverfahren irgendwann festgestellt worden, und doch sind sie nicht zur Ruhe gekommen über dem Tod des Menschen. Das ist die gute Nachricht. Unser hoher Priester Christus ist gestorben. Sie sind frei. Ist das nicht gut? Ich finde das so gut. Heute muss man nicht mehr warten, bis das soweit ist. Heute muss man nicht mehr ausgestoßen aus der Gemeinde irgend in solchen Zwischenstadium warten, bis dann das mal wechselt. Und wenn gerade einer frisch gesalbt wurde, dann kann es passieren, dann ist der andere bis zum Lebensende dort geblieben.
Und kann man daraus schließen, dass die Sünden, die im Alten Testament geschildert werden, also die Menschen, die vor Jesus gezeigt haben, dass die dann auch durch Jesus...
Ja, natürlich. Genau das sagt ja der erste Petrusbrief. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hat er den Geistern Freiheit gepredigt. Das ist das, was wir im Glaubensbekenntnis mit bekennen. Und das heißt ja wörtlich, predigte den Geistern, die im Gefängnis sind. Und er predigt Versöhnung. Das ist das, was in dieser Zwischenzeit passiert ist. Es ist ein tolles Lied, Zwischenzeit. Wer das noch nicht kennt, sollte sich das mal anhören. Meint was anderes. Wir leben auch in einer Zwischenzeit. Aber diese Zwischenzeit, vom Kreuz bis zur Auferstehung, ist die Zeit der guten Botschaft für das Totenreich. Da war Jesus bei den Toten und hat ihnen verkündigt, der Messias ist da und er ist gestorben, der Gesalbte ist gestorben, ihr seid frei. Das ist seine Botschaft. Deswegen diese 3 Tage. Für alle Glaubenden. Für alle Glaubenden. Auch für die, über die sich das Gericht vollzogen hat, ja. Denn jetzt sind sie frei. Das ist ja Form des Gerichtes. Die Zufluchtsstadt war Form des Gerichtes. Das war Gericht Gottes. Das war mildes Gericht. Und trotzdem...
Ja, aber das war doch auch für die, die zum Beispiel vorsätzlich jemanden getötet haben.
Nein, das galt nicht. Sie waren aus der Gemeinde ausgestoßen. Das muss man unterscheiden. Die haben ihr Leben behalten, aber nicht ihr Leben. Also, sie haben ihre Existenz behalten, aber nicht ihr Leben, so muss man sagen. Jemand wie Kain hat seine Existenz gerettet, aber nicht sein Leben. Sein Leben war weg aus der... Also, Adam und Eva waren ja schon aus der Gegenwart Gottes verbannt, aber Kain ist in die äußere Finsternis getrieben worden. Das ist was anderes noch. Das ist noch eine andere Art von Gericht. Also ich sage mal, es gibt auch Stufen des Gerichtes Gottes, ganz eindeutig. So wie Paulus im dritten Himmel war, gibt es garantiert auch Stufen der Finsternis. Ja. Ja. Also ich weigere mich zu spekulieren, sondern nur diese Dinge zu sagen, die durch die Schrift bezeugt sind. Es gibt dort viele Visionen und Erlebnisse und Todeserfahrung oder also Todeserfahrung eigentlich.
Das schon dann den Hinweis, dass wir wissen jetzt zwar nicht, welche Gruppen es wirklich betrifft, da müsste man theologisch nochmal genauer gucken, aber dass gewisse Gläubige, auch wenn sie ja noch vielleicht auch nicht so kundig waren, wie im B, dass sie also nicht wussten, dass Jesus kommen würde irgendwann. Also es reicht nicht, also dass wenn sie mal gotteskirchlich war,
ja.
Ich habe gesündigt, nach Jesus in den drei Tagen beim Totenreich war.
Ihnen Freiheit verkündigt. Wirklich. Und deswegen stehen Tote auf. Deswegen viele Gräber öffneten sich und Heilige standen auf. Als Jesus starb, war sofort Freiheit im Totenreich. Deswegen diese gewaltige Erschütterung, dieses Erdbeben, dieses veränderte Zeit. Ja? Und viele Gräber taten sich auf, heißt es in, ich glaube, Matthäus Evangelium. Ja.
Die damals schon abgefallen sind, die Glück, die Sarah zum Beispiel, die ist dann wieder aufgerichtet.
Ich weiß nicht, wen Gott wie behandelt. Ich weiß es nur dort, wo Gott selber redet oder Jesus redet. Dieser reiche Mann, der den armen Lazarus vor seiner Tür hat, der ist unwiderruflich auf der anderen Seite der Kluft. Der sieht, der kann reden, es gibt eine Kommunikation aus dieser Hölle und dem Schoß Abrahams und es gibt kein Herüber und Hinüber und es gibt dort schon die Festlegung zu Lebzeiten und zwar bei seinen Brüdern. Geh doch und sage meinen Brüdern. Und er sagt, sie haben das Gesetz und die Propheten, wenn sie auf die nicht hören, werden sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht. Und das stimmt, ihr Lieben. Peinlicherweise stimmt es. Denn man hat das Gesetz und die Propheten und es ist einer aus den Toten wiedergekommen und man glaubt ihm nicht. Sagt, die Jünger haben ihn gestohlen. Damit waren sie fertig. Man sagt, das kann nicht wahr sein. Wenn einer aus den Toten wiederkommen würde, das wäre doch die ultimative Sache. Ja, es sind auch heute viele aus den Toten wiedergekommen. Bis in die heutige Zeit. Wirklich, wir haben es unter uns. Und, hebt irgendeinen an? Fragt einer danach?
Das zeigt auch mit diesem reichen Mann, das zeigt auch ganz deutlich, dass Gott eben doch so weit geht, also wie es überhaupt möglich ist, Menschen zu erreichen und das
irgendwie guckt,
wo es nicht mehr geht.
Genau. Also, mehr als geht, geht nicht. Und mehr, als dass einer aus den Toten aufersteht, geht nicht. Jesus hat vorneweg noch gebettelt. Wenn ihr schon nicht glaubt, dann glaubt doch um der Werke willen. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf. Ja, sollen wir auf einen anderen warten? Was noch? Ja, was noch? Und deswegen, ihr Lieben, bestürmt nicht Gott, dass er Leute rettet, sondern bestürmt die Leute, dass sie sich von Gott retten lassen. Weißt du, das ist ein Alibi, dass wer weiß, wie gebetet wird um unsere Leute. Bezeugt Menschen das Gericht und bezeugt ihnen die Gnade. Es ist alles getan. Es kommt nicht noch mehr. Es kommen noch nicht noch Zeichen und Wunder. Es kommen noch Zeichen und Wunder, aber das sind lügnerische Zeichen und Wunder. Und um möglichst auch noch die Heiligen zum Abfall zu verführen. Das kommt noch. Aber es kommt nichts mehr von Gott. Versteht ihr, deswegen sind solche Dinge wie vorgesagt bei Todd Bentley so gefährlich. Dieser amerikanische Pseudo-Erweckungsprediger. Zeichen und Wunder. Alles giert danach. Was ist es denn mehr, als die Schrift schon seit ewigen Zeiten verkündigt? Muss ich dorthin rennen oder fahren oder mir eine Pseudosalbung dort abholen? Was mehr als den Geist Gottes kann man denn kriegen? Höchstens einen bösen Geist. Und das haben sich dort Leute auch eingesammelt. Bei diesen Erweckungsreisenden, also ich sage mal, vorher war es Todd Bentley und vorher war es dieser Segen und jene Erweckung und sonst was. Ja, also diese finden. Wer es nicht gehört hat, ist es gut. Es gibt einige unter uns, die wissen, was das war. Ist ein Mann Gottes. Unbestritten. Ja. Es gibt niemand, der nicht kritisiert wird. Logisch. Aber man kann sehen, wie er den Dienst tut. Und man kann sehen, welche Früchte wachsen. Und man kann an allem was kritisieren. Und man braucht eigentlich nur seinen Dienst zu lesen und weiß, was für ein demütiger Mann das ist. Also wirklich, das ist so. Wer die Freundesbriefe kriegt, kriegt auch ab und zu so Lehrdienste. Und ich bin jedes Mal aufgebaut. Ich freue mich. Einfaches Wort, ein einfaches Wort. Und Gott bekräftigt es durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Das ist was ganz anderes als Wundersüchtigkeit. Das sollte schon da sein. Das haben wir heute Nachmittag im Gottesdienst gehört. Ja? Genau diese Zeugnisse, dass Gott bis heute auf unser Bitten antwortet. Das ist normal. Aber das ist was anderes als geh hierhin und geh dorthin und da ist jetzt gerade die ultimative Salbung und nächstes Mal haben wir die Premium-Salbung. Also es ist wie in der Tankstelle. Das ist furchtbar. Das Wort, das ist dasselbe wie vor 500 Jahren bei Luther und vor 2000 Jahren bei den Aposteln und vor 3000 Jahren bei David und vor 4000 Jahren bei Mose. Und vor 5000 Jahren bei Abraham. Das ist dasselbe Wort. Wir haben ein bisschen mehr als die damals. Ja, das ist schon alles. Damit auch ein bisschen mehr Verantwortung. Und ein bisschen mehr Glaube, hoffe ich doch jedenfalls, oder? Wenn wir mehr Wort Gottes haben, sollten wir ein bisschen mehr Glaube haben. Oder wenigstens so viel. Soweit für heute, ihr Lieben. Ich bin zutiefst froh, dass Christus, unser Hohepriester, schon gestorben ist. Und dass es ein lebendiger Hohepriester ist. Und dass es deswegen Sühnung gibt für die Sünden der ganzen Welt. Eben, wenn jemand umkehrt, und das ist das Kriterium, ihr Lieben, wenn jemand umkehrt, auch wenn ein Mörder umkehrt, versperrt Gott ihm nicht die Tür. Mag es sein, dass er Konsequenzen seines Tuns auf seine Familie lässt oder in seinem weiteren Leben. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt. Vor Jahren, ich denke, Marianne kennt ihn auch noch, als wir bei den christlichen Geschäftsleuten gewesen sind, kam ein Mann nach 30 Jahren Gefängnis, also 30 Jahren verurteilten Gefängnis, vorzeitig frei. Ich glaube, 21 Jahre hat er abgesessen. Er hat im Suff eine Frau erwürgt und wusste nichts davon. Er wusste nichts davon, zu seinem eigenen Entsetzen war eine Frau, mit der er sich eingelassen hat, am nächsten Morgen tot. Irgendein Hass aus seiner Jugend ist ihm hoch. Und er wacht neben einer toten, nackten Frau auf. Und hat das volle Maß abgefasst. Und ist im Gefängnis gläubig geworden. Ich habe von dem Mann viel gelernt. Viel. Das war die Zeit, wo ich noch locker selbstgefällig in so eine Gemeinde kam und meinte, ich muss meine Frömmigkeit zur Schau tragen. Und dieser Mann fragt dann, wer von euch sieht das? Dieser Mann, der ein anderer, der gekommen ist, unter solcher Last steht und die ganzen Frommen waren so mit sich selber beschäftigt. Keiner hat es gesehen. Der Mann, der selber durch diese Tiefe gegangen ist und dem Gott in dieser Tiefe begegnet ist, der hat ihm den Blick geöffnet. Könnt ihr wissen, dass ich so nach Hause gefahren bin und sagen, Herr, erbarme dich über mich. Zeig mir, wie ich selber so ein Auge kriege wie dieser Bruder. Das ist, diese Begegnungen verändern unser Leben. Wenn wir auf Männer Gottes stoßen, auf Frauen, die Gott lieben, die geheiligt sind, die gerettet sind, die verändert sind. Das brauchen wir. Und dazu bitte ich, Vater, dass du uns segnest, dass unser ganzer Leib, unsere ganze Seele, unser ganzer Geist dir dienen, gehorchen und auf dich hingerichtet sind. dass wir zu jedem guten Werk völlig geschickt sind, wie du das willst. Amen.